Ich weiß nicht genau, wie es euch geht. Ich habe von mir persönlich festgestellt, dass ich ein unheimlich visuell geprägter Typ bin. Also ich habe festgestellt, wenn ich bestimmte Dinge längere Zeit anschaue, dann macht das irgendwas mit mir. Ich gebe euch gerne ein Beispiel. Letztes Jahr bin ich im Snowboard-Urlaub gewesen. Ich bin mit so einer christlichen Freizeit in die Alpen gefahren, habe dort Snowboardfahren gelernt. Und jeden Abend, wenn ich mich dann ins Bett gelegt habe und ich habe meine Augen zugemacht, habe ich immer noch diese schneebedeckten Hänge gesehen. Und ich hatte immer noch dieses Gefühl in den Beinen, wie ich gerade auf dem Snowboard stehe. Und ich habe wirklich versucht abzuschalten und endlich zur Ruhe zu kommen. Aber es ging einfach nicht. Ja, und wenn ich meine Augen zugemacht habe und da kam die nächste Rechtskurve, habe ich mich im Bett dann auch immer so gedreht und habe gemerkt, wie meine Füße in die Richtung wollen. Und ich konnte einfach nicht stillhalten, weil ich so stark durch dieses Bild geprägt war. Und ich denke, der ein oder andere von euch kennt das auch, dass wenn ihr zum Beispiel im Urlaub seid und ihr seht unberührte Natur oder eine herrliche Landschaft oder ein Wasserfall oder so, dass man sich danach irgendwie so richtig erfrischt fühlt. Also es geht einem danach irgendwie besser, weil man einfach so was Schönes sich angeschaut hat und man merkt, es macht irgendwie was so mit meinem Innern. Und weil Gott weiß, dass wir so geschaffen sind, dass wir auf das Visuelle so stark reagieren, deswegen hat Gott auch in seinem Wort gesagt, schaut meinen Sohn Jesus an. Im Hebräerbrief 12, Vers 2, da steht, lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also Gott weiß genau, dass wir so ticken, dass wir durch das Visuelle so stark angesprochen werden. Und deswegen sagt er, benutzt dieses Prinzip zu eurem Vorteil und nicht zu eurem Nachteil und schaut meinen Sohn Jesus an. Und genau das möchte ich heute gerne mit euch machen. Ne? Wir wollen versuchen, möglichst ein detailliertes Bild von Jesus zu bekommen und ihn anzuschauen. Es gibt natürlich ganz viel über Jesus zu sagen und es gibt ganz viel, was man sich über ihn anschauen kann. Deswegen habe ich das versucht, ein bisschen einzugrenzen. Und zwar möchte ich heute gerne mit euch betrachten, was Gerechtigkeit im Leben von Jesus bedeutet hat. Also was seine Gerechtigkeit gewesen ist. Jesus wird ja in der Bibel an manchen Stellen als der Gerechte bezeichnet. Ich konnte damit früher nie so richtig was anfangen. Ich dachte, ja, Gerechtigkeit, okay, ein schönes Wort, aber das hat irgendwie bei mir jetzt kein Gefühl oder keinen besonderen Gedanken so ausgelöst. Ich habe dann mal im Internet geschaut, was bedeutet überhaupt Gerechtigkeit? Und da gibt es bei Wikipedia ganz viele verschiedene Arten von Gerechtigkeit und das wird auch jedes Mal anders definiert. Ihr kennt das bestimmt so aus dem politischen Kreis, da wird öfters von sozialer Gerechtigkeit gesprochen und Lohngerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit und was es nicht alles gibt. Aber aus Gottes Sicht bedeutet Gerechtigkeit eher, dass man ohne Sünde ist, ohne Fehler und dass Gott deswegen Wohlgefallen an einem Menschen finden kann. Also wenn Gott einen Menschen anschaut und sieht, du machst alles richtig, du hast keine Fehler, du bist ohne Sünde, dann hat Gott an diesem Menschen Wohlgefallen. Und bevor Jesus seinen Dienst überhaupt angefangen hat, ging es auch genau um dieses Thema. Bestimmt kennt ihr die Geschichte, dass Jesus im Alter von 30 Jahren an den Jordan gegangen ist und dort hat er einen Mann aufgesucht mit dem Namen Johannes, Johannes der Täufer. Und Jesus ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, ey Johannes, du musst mich jetzt taufen. Und Johannes war total positiv schockiert, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Er hat gesagt, Jesus, das verstehe ich nicht, du bist doch der Sohn Gottes. Eigentlich müsstest du mich taufen. Wieso sagst du denn jetzt, dass du von mir getauft werden willst? Und dann sagt Jesus, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns alle, Gerechtigkeit zu erfüllen. Also mit meinen eigenen Worten, jetzt nochmal wiederholt. Jesus hat gesagt, pass auf Johannes, das ist schon okay so, taufe mich jetzt einfach mal. Und indem wir das tun, werden wir beide für Gerechtigkeit sorgen. Johannes hat das wahrscheinlich auch nicht so ganz kapiert, was Jesus damit meint, aber hat gesagt, okay, in Ordnung, ich taufe dich jetzt. Und nachdem Jesus getauft war, konnte Johannes sehen, wie der Heilige Geist mit einer physischen Gestalt, ähnlich wie einer Taube, vom Himmel herabgekommen ist, hat sich auf Jesus gesetzt. Und dann kam eine Stimme vom Himmel, die gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, also Jesus hat gesagt zu Johannes, pass auf, wir sorgen jetzt für Gerechtigkeit. Und sofort danach sagt Gott, ich habe Wohlgefallen an dir. Du bist mein geliebter Sohn. Du hast alles richtig gemacht. Ich sehe nichts Falsches an dir. Und was ich so besonders daran finde, ist, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt noch nichts geleistet hat. Jesus hat zu diesem Zeitpunkt noch niemand geheilt. Er hat überhaupt noch nie gepredigt. Er hat noch nie einen Dämon ausgetrieben, nie einen Toten auferweckt, gar nichts. Das Einzige, was Jesus vielleicht geschafft hat, war seine Tischlerausbildung. So. Aber sonst hat er nichts Großartiges vollbracht, worauf er hätte stolz sein können. Und trotzdem sagt Gott zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und ich glaube, dass Jesus diesen Satz unbedingt gebraucht hat. Wenn er das nicht bekommen hätte, diese Bestätigung vom Himmel, dann hätte er seinen Dienst gar nicht so machen können, wie wir das heute wissen. Das habe ich gesagt. Wo war ich stehen geblieben? Richtig. Also Jesus hat diesen Satz gebraucht, um so eine innere Gewissheit zu erlangen, dass er Gott gefällt. Und dass er das Richtige tun wird. Jeder Mensch, denke ich, strebt irgendwo danach, diesen Satz über sich zu hören. Jeder Mensch möchte von sich selber glauben, denken, dass er ein Gerechter ist, dass er recht so ist, wie er ist. Bestimmt kennt ihr alle auch dieses Spiel, was Leute gerne mal spielen, besonders Ehepaare können dieses Spiel sehr gut spielen. Nämlich, das ist dieses Spiel, wer hat Recht? Kennt ihr dieses Spiel? wenn man dieses Spiel spielen will, muss man mindestens zu zweit sein und man muss irgendein Thema haben, worüber man sich uneinig ist. So. Ja, und dann muss man möglichst gut argumentieren und diskutieren und dann am Ende, wer das letzte Wort hat, der hat dann Recht. So. Der geht quasi als Sieger vom Platz und der andere hat das Nachsehen. Und ich denke, dass dieses Spiel, ja, oder dieser Streit ist es dann wohl eher in vielen Fällen, zeigt, dass jeder Mensch so ein tiefes inneres Bedürfnis hat, selber als Mensch recht sein zu wollen. Ja, also jeder möchte gerne von sich selber glauben, ich bin recht so, wie ich bin. Und indem ich in einer Diskussion dafür sorge, dass ich Recht habe, kann ich mir selber so ein Stückchen vormachen oder mir selber beweisen, ich bin richtig so, weil ich Recht habe, weil ich es besser weiß als du, weil ich klüger bin als du. Deswegen kann ich mich jetzt gut fühlen. Deswegen bin ich ein guter Mensch. Das ist quasi meine Gerechtigkeit, dass ich immer Recht habe. Versteht ihr ungefähr den Zusammenhang? Ich hoffe es. Jeder Mensch versucht auf unterschiedliche Art und Weise, diese Gerechtigkeit irgendwie zu bekommen. Manche machen das eben durch ihre Klugheit, durch ihr Wissen, indem sie immer das letzte Wort haben. Manche machen das durch ihre Erfolge, durch ihre Titel, durch das, was sie im Leben erreicht haben. Manche machen das vielleicht auch durch ein ausgeklügeltes Beziehungsnetz, weil sie einfach so viele Leute kennen, so viele einflussreiche und wichtige Personen. Deswegen haben sie von sich selber das Gefühl, ich bin wer, ich bin wichtig, ich kenne so viele Leute, das ist meine Gerechtigkeit. Deswegen kann ich von mir selber sagen, dass ich recht bin, so wie ich bin. Ganz anders aber bei Jesus. Jesus hat seinen Dienst angefangen und er hat nicht auf all diese Dinge gebaut, wie Erfolge oder viel Wissen oder dass er viele Leute kennt oder sowas, sondern er hat ganz darauf vertraut, dass sein Vater zu ihm gesprochen hat, du bist mein geliebter Sohn. Ich finde Wohlgefallen an dir. Also Jesus hat in sich drin gespürt, mein Vater ist stolz auf mich. Mein Vater, der mag mich so, wie ich bin. Ich muss mich nicht irgendwie verändern. Ich muss nicht irgendwie mehr aus mir machen, als ich eigentlich bin. Sondern mein Vater sagt, dass ich genau so recht bin, wie ich bin. Und ich muss nicht irgendwie noch was dazu arbeiten oder dazu tun. Ein anderes Wort, was ich dafür gerne benutze, ist das Wort Vertrauensvorschuss. Habt ihr das schon mal gehört? Vertrauensvorschuss. Zum Beispiel, stell dir vor, du hast eine neue Arbeitsstelle und du bist noch nicht lange da, vielleicht erst so eine Woche. Und dein Chef, der dich noch nicht wirklich gut kennt, kommt zu dir und sagt, Herr XY, ich würde Sie gerne mit dem und dem Projekt betrauen. Ich kenne Sie noch nicht wirklich gut, aber so wie ich Sie einschätze, werden Sie das gut machen. Ja? Und wenn man sowas hört, dann geht man gleich ganz anders an seine Arbeit ran. So, dann geht man pfeifend an seine Arbeit. Ja, dann macht man Luftsprünge und sagt, hey, der Chef, der vertraut mir, der hat Glauben an mich. So. Und dann kann man seine Arbeit viel lockerer, viel entspannter, viel gelöster angehen, als wenn sowas nie gesagt wird. Ja? Wenn man nie auf Arbeit so eine Bestätigung mal bekommt oder so eine Rückmeldung, Mensch, Sie machen das super. Ja, dann kommen ganz schnell irgendwie so innere Zweifel und Gedanken irgendwie, ach, ist das richtig so? Ach, vielleicht soll ich es doch lieber so machen. Ach, ich weiß es nicht genau. Ich frage mal meinen Kollegen, vielleicht hat der es irgendwie anders gemacht. Ach, jetzt bin ich mir ganz unsicher. Ja, und weil man dann so zögerlich ist und so zaghaft und sich nicht so richtig traut, gerät man vielleicht auch mit seiner Arbeit in Verzug und kann gar nicht so die Qualität abliefern, die man theoretisch abliefern könnte, wenn man sich sicherer fühlen würde. Ja, und Jesus hat diesen Vertrauensschuss von seinem Vater im Himmel bekommen. Ja, und der Vater hat, bevor Jesus angefangen hat, gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Ich habe jetzt schon Wohlgefallen an dir. Ich mag dich. Du bist voll in Ordnung, so wie du bist. Und ich glaube, dass Gott genau das Gleiche zu uns allen auch sagen will. Gott möchte dasselbe zu uns sagen. Du bist recht so für mich, weil du an meinen Sohn Jesus glaubst und weil Jesus in dir wohnt. Deswegen bist du für mich recht so. Du musst dich nicht mehr groß verändern. Genau, lasst uns mal eine ganz konkrete Situation anschauen. Und zwar Johannes Kapitel 8. Wenn ihr eine Bibel mithabt, könnt ihr die gerne mal aufschlagen. Johannes Kapitel 8. Das ist ein ziemlich langes Kapitel. Wir werden auf keinen Fall alles lesen, aber ich möchte mal so ein paar Verse herausgreifen, um euch ein bisschen was daraus zu erklären oder zu zeigen. Und zwar ab Vers 12, Johannes 8, Vers 12, da spricht Jesus zunächst darüber, dass er das Licht der Welt ist und es entsteht mit der Zeit so eine Diskussion oder ein Dialog mit den Pharisäern, mit den Juden. Und dann in Vers 21, da sagt Jesus, nun sprach Jesus wiederum zu ihnen, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen. Und ihr werdet in euren Sünden sterben, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden, will er sich etwa selbst töten, dass er spricht, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht mitkommen. Ja, also Jesus macht hier in seinen Ausführungen, sagt er so einen Satz, der ist irgendwie so ein bisschen polarisierend, so ein bisschen provokant, den kann man nicht ganz einordnen. Ja, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Die Pharisäer haben das nicht verstanden und reagieren dann so und sagen, das klingt irgendwie ein bisschen verrückt, Jesus, was du sagst, aber sprich mal weiter. Wir wollen mal gucken, was da noch so kommt. Und Jesus redet also weiter. Und dann in Vers 29 sagt er, und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Wir haben ja vorhin gesehen, dass nachdem Jesus getauft wurde, hat der Vater im Himmel zu ihm gesagt, du hast mein Wohlgefallen, du gefällst mir. Und jetzt sagt hier Jesus in Vers 29, ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Jetzt habe ich mal diese kleine Frage an euch, woher wusste das denn Jesus? Woher wusste Jesus, dass egal was er macht, das gefällt Gott? Woher wusste er das? Hat Jesus wirklich bei jedem Schritt, den er tut, immer wieder nachgefragt, Gott, gefällt dir das? Gott, gefällt dir das? Ah, Gott, ich möchte nachher so gegen 12 im Tempel predigen. Sollte ich vielleicht doch lieber 15 Uhr predigen? Oder ist 12 die richtige Zeit? Ach, ich bin mir unsicher. Gott, worüber soll ich denn eigentlich predigen? Ich habe ungefähr so 4, 5 Themen parat. Ach Gott, ich bin mir unsicher. Was soll ich denn jetzt machen? Ach Gott, wie komme ich eigentlich zum Tempel? Soll ich die Hauptstraße lang gehen oder doch lieber die Abkürzung durch den Park? Ach Gott, ich weiß es nicht. Gott, was soll ich denn jetzt machen? Könnt ihr euch Jesus so vorstellen? Ich glaube nicht. Also wenn Jesus so gewesen wäre, dann wäre er ein extrem unsicherer und schwacher Mann gewesen. Ich glaube, dass Jesus einfach in seinem Herzen immer diesen Satz getragen hat, was Gott zu ihm gesagt hat nach der Taufe. Gott hatte ihm diesen Vertrauensvorschuss gegeben und gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und deswegen hat Jesus einfach geschlussfolgert, ich gefalle meinem Vater. Und das, was ich mache, das wird Gott auch gefallen. Und deswegen hatte er einfach diese Sicherheit, diese innere Stärke, diese Kraft in sich. Ich packe das jetzt an, ich mache das jetzt und ich weiß, Gott wird es gefallen. Natürlich hat Gott in regelmäßigen Abständen auch Anweisungen gegeben. Deswegen musste Jesus auch beten. Und wir lesen das oftmals in der Schrift, dass Jesus auch in der Nacht gebetet hat. Und ich vermute, dass Gott ihm dort spezielle Anweisungen gegeben hat. Als nächstes mach das und das. Aber Jesus hat bestimmt nicht bei jedem Schritt immer wieder nachgefragt, Gott, ist das richtig so? Gott, muss ich das so machen? Ach Gott, ich bin mir unsicher. Ach, ich weiß es nicht genau. Wie hätte er sonst ein Lehrer für seine Jünger sein können? Ne? Jesus sagt, ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Es gibt noch ein sehr schönes Beispiel, was man damit vergleichen kann. Und zwar ist das ein Beispiel aus der Kindererziehung. Es gibt eine Familie in Leipzig, die ich sehr schätze. Die haben 4 Kinder und immer wenn ich in Leipzig Seminare habe, dann übernachte ich manchmal bei denen. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, bin ich immer total fasziniert, wie strukturiert da alles abläuft. Und die Kinder sind so super, die halten sich meistens an die Regeln. Die sind immer so lieb und nett, fühlen sich jetzt auch nicht irgendwie eingeengt durch die Regeln. Also ich finde schon, dass die sehr frei agieren. Aber eben so, wie es angemessen ist. Und ich habe mit der Mutter mich schon viel über das Thema Kindererziehung unterhalten, weil die sich unwahrscheinlich auskennt. Also die ist wirklich eine Koryphäe auf dem Gebiet, möchte ich mal sagen. Und sie hat mir erzählt, dass bei manchen von ihren Kindern es so eine Phase gab, als die Kinder vielleicht so ungefähr 4 Jahre alt waren, da konnten sie schon laufen, konnten schon sprechen und die haben dann immer so am Rockzipfel der Mutter gehangen und konnten sich nicht lösen. Und es war scheinbar alles in Ordnung. Die waren eigentlich nicht hungrig, sie waren nicht müde, ihnen hat nichts wehgetan, ihnen hat nichts gefehlt und trotzdem haben sie sich irgendwie nicht so richtig losreißen können, waren immer so quengelig, so, oh Mama. So, ja, und die Mutter war dann schon irgendwann genervt und hat immer nachgefragt, was ist denn nur los mit dir, jetzt geh doch endlich spielen. Und die konnten sich aber einfach nicht lösen. Und dann irgendwann hat sie festgestellt, dass die Kinder das nur aus einem Grund machen, weil sie sich versichern wollen, ob die Mutter sie wirklich liebt oder nicht. Die Kinder wissen das manchmal nicht genau oder das Gefühl fehlt. Das Gefühl, ich bin geliebt, ich bin angenommen, das ist manchmal nicht zu 100% da. Und deswegen suchen sie irgendwie einen Weg, um diese Information zu kriegen. Und sie hat dann Folgendes gemacht. Sie hat dann einfach ihr Kind hochgenommen und hat das Kind dann mit Liebesbekundungen überschüttet, bis es dem Kind zu den Ohren rauskommt. Ja. Sie hat dann einfach gesagt, oh mein Liebling, endlich bist du wieder da. Ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet und jetzt bist du da. Ich liebe dich so sehr, du bist mein Schatz, meine Prinzessin, mein Superheld. Du bist das beste Kind auf der ganzen Welt. Ja, so richtig übertrieben, so richtig dick aufgetragen. Und dann so nach 2-3 Minuten, ne, hat das Kind dann gesagt, okay Mama, du kannst mich jetzt runterlassen. Ich gehe jetzt wieder spielen. So, ja. Oder manchmal ist sie im Park spazieren gegangen und das Kind hat die ganze Zeit immer auf irgendwelche Sachen gezeigt. Mama, guck mal da und der Baum und das grüne Gras und die Blume und Mama, warum ist das so? Und Mama dies und Mama das. Ja, und Mama hat schon irgendwann überhaupt keinen Nerv mehr, sich diese ganzen Fragen anzuhören. Aber auch wieder aus demselben Grund. Das Kind sucht diese Zuwendung, weil es sich versichern will. Bin ich wirklich geliebt? Ich weiß es nicht genau. Und als die Mutter das dann festgestellt hat, hat sie kurz angehalten und wenn das Kind zum Beispiel auf eine Blume oder sowas gezeigt hat, hat sie sich intensiv dafür Zeit genommen und gesagt, Mensch, du hast recht, das ist ja eine tolle Blume. Schau mal, die hat ja rote Blütenblätter mit gelben Punkten. Das ist ja toll. Und dass du die in dem hohen Gras überhaupt entdeckt hast, du hast aber gute Augen, das ist ja super, großartig. Ja? Und das hat sie auch wieder so richtig übertrieben gemacht, 2-3 Minuten. Und dann hat das Kind für die nächsten 20 Minuten die Klappe gehalten. Ja, und die Mama konnte sich mit was anderem beschäftigen und musste nicht unentwegt irgendwelche Fragen beantworten. Einfach weil das Kind dann gesättigt war, es war überzeugt, ah, okay, Mama liebt mich wirklich. Gut, schön. Dann kann ich jetzt auch mal 20 Minuten still sein. So. Und sie hat erzählt, immer wenn sie Besuch bekommt von anderen Leuten, sind die oft ganz fasziniert, dass die Kinder sich alleine so lange beschäftigen können und nicht ständig diesen Kontakt zur Mutter brauchen und fragen dann immer, ja, wie machst du das eigentlich? Und dann erklärt sie das immer genau so. Und ich habe mir gedacht, wenn das bei kleinen Kindern so ist, dann muss es bei den Kindern Gottes eigentlich genauso sein. Die Kinder Gottes, die ihr alle und ich auch seid, die brauchen genau das Gleiche. Und Gott will das jedem Einzelnen geben und sagen, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Ich habe an dir Wohlgefallen. Und wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir diese Gedanken uns regelmäßig vor Augen führen, dann wird auch so ein Frieden, eine Ruhe, eine Sicherheit in uns kommen, dass wir unsere Arbeit anpacken können und nicht mehr diese Unsicherheit haben. Oh Gott, muss ich das so machen? Gott, ich habe gestern 15 Minuten gebetet. Ist es in Ordnung, wenn ich heute nur 10 Minuten bete? Ach Gott, ich weiß nicht genau. Oh, Gott will das nicht, dass wir immer diese Zweifel und diese Unsicherheit haben. Der hat uns schon pauschal gesagt, ihr gefällt mir. Ihr seid klasse. Ihr seid super. So. Und wenn man diese Sicherheit hat, dann kann man vorwärts gehen und sich auch mit schwierigeren Themen dann befassen. Okay, zurück zu unserem Bibeltext, Johannes Kapitel 8. Jesus sagt, ich tue alle Zeit, was Gott wohlgefällt. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Mich hat das ehrlich gesagt so ein bisschen an Wahlkampf erinnert. Jesus hat hier so eine Aussage gemacht, ich tue alle Zeit das Richtige. Ja, und sofort haben alle applaudiert, hey, das ist unser Mann, wir glauben an dich, jawohl. So. Sie haben das wahrscheinlich so aufgefasst wie, der macht das, was wir auch haben wollen und deswegen sind wir für dich, so ungefähr. Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. So, und ab diesem Punkt wird's jetzt richtig interessant. Dieses Gespräch, was sich jetzt ab diesem Vers entwickelt, wird eine sehr, sehr krasse Wendung machen. Und am Ende von Kapitel 8, ich nehme das jetzt einfach schon mal vorneweg, werden die Leute, die sich entschieden haben, an Jesus zu glauben, ihn töten wollen. Wenn ihr die Verse aufmerksam lest, dann könnt ihr erkennen, dass es dieselben Personen sind. dieselben Personen, die zu Jesus gesagt haben, wir glauben an dich, sind die Personen, die in Vers 59 sagen, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Und das ist eine so krasse Wende. Also da war ich richtig schockiert, wo ich das so erkannt habe. Und das Interessante ist, dass Jesus seine Aussagen in diesem Gespräch nicht zurücknimmt, dass er sich nicht anpasst, dass er sich nicht dem Willen der Menge beugt, sondern er bleibt bei seiner Meinung. Und diese Stärke, diese Kraft, die fasziniert mich persönlich total, weil ich weiß von mir, dass ich, ich will jetzt nicht direkt sagen, dass ich konfliktscheu bin, aber ich reiß mich nicht darum, Konflikte irgendwie mit anderen Leuten auszuhandeln oder sowas. Also mache ich eigentlich gerne einen großen Bogen ringsrum um sowas. Ich mag sowas überhaupt nicht. Keine Ahnung, auf der Arbeit oder so mit irgendjemand zu streiten oder irgendwie unangenehme Sachen anzusprechen. Also solange es geht, vermeide ich das lieber. Und mich hat das früher immer total fasziniert. Wie hat das Jesus geschafft, sich mit den Pharisäern manchmal so anzulegen und auf der einen Seite sich nicht zu beugen oder einzuknicken und auf der anderen Seite aber auch nicht ausfällig zu werden. Also ich denke, es gibt so zwei Extremseiten. Wenn man in Konflikt geht mit anderen Leuten, dann tendieren manche dazu, klein beizugeben. Das hätte Jesus auch machen können, hätte auch sagen können, oh mein Gott, was ist eigentlich in mich gefahren? Sorry, Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich da etwas vertan. Sorry, ich denke nochmal drüber nach, macht's gut. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch dieses Extrem, dass man sozusagen versucht, mit aller Macht das letzte Wort zu haben, dass man anfängt, andere zu beleidigen, andere runterzumachen, und sozusagen auf Teufel komm raus, am Ende als Sieger dazustehen und nicht als Verlierer. Ich habe überlegt, ob ich das sagen soll, aber es gibt ein bestimmtes Verhalten, was ich bei dem neuen amerikanischen Präsidenten beobachtet habe, bei dem Herrn Trump, dass wenn man ihm Widerworte gibt und sagt, das stimmt nicht, was Sie sagen, dann wird der sehr schnell ausfällig und macht seine Gegner schnell runter, und hält dann dem anderen vor, na, guck erst mal dich an, was du alles falsch machst und bla bla bla, weil er es scheinbar nicht so gut ertragen kann, am Ende nicht recht zu haben. Und bei Jesus sehe ich aber keins von diesen beiden Extremen, sondern Jesus bleibt bei seiner Linie, er bleibt bei seiner Meinung. Er wird auf der einen Seite lässt er sich nicht zu einem Wutanfall hinreißen und auf der anderen Seite gibt er aber auch nicht klein bei. Genau. Wir können noch mal ein paar Bibelstellen rauspicken, um uns anzuschauen, wie dieses Gespräch mit der Zeit kippt. Johannes 8, Vers 33. Sie antworteten ihm, also die Juden, die an ihn glaubten: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? In Vers 37 sagt dann Jesus darauf: Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ja, das ist ja schon mal total krass, dass Jesus überhaupt den Schneid besitzt, sowas zu sagen. Habt ihr euch schon mal mit jemand gestritten und habt dann gesagt, ich weiß genau, du willst mich töten? Habt ihr es schon mal probiert? Sowas jemand zu sagen, ich weiß genau, du willst mich töten. Hallo, was ist denn das bitte? Wie kannst du so reden? Vers 43 und 44, da sagt Jesus: Warum versteht ihr meine Rede nicht, weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Wahnsinn. Könnt ihr auch mal testen. So jemand sagen, der Teufel ist dein Vater. Weiß ich nicht, was dann passiert. Vers 48, 49. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Jesus erwiderte, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Und dann vielleicht noch die letzten Verse ab 56. Da sagt Jesus, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Wahnsinn, was für ein Gespräch. Da hat Jesus also seine Wahlversprechen doch nicht so ganz einhalten können. Was mich einfach so fasziniert, ist diese innere Stärke, diese Kraft, diese Männlichkeit, die Jesus gehabt hat, nicht klein beizugeben, sondern zu seiner Meinung zu stehen, zur Wahrheit zu stehen und sich in keinster Weise irgendwie der Allgemeinheit anzupassen, nur um ihnen nach dem Munde zu reden. Und das Geheimnis von Jesus ist das, was wir vorhin auch schon gesehen haben. Er hat sich in seinem Herzen bewahrt, was sein Vater zu ihm gesagt hat. Du bist mein geliebter Sohn. Ich habe an dir Wohlgefallen. Und Jesus hat daraus seine Kraft und seine Stärke bezogen und hat es nicht nötig gehabt, den Leuten es recht zu machen oder den Leuten nach dem Munde zu reden oder sich irgendwie dem zu beugen. Und mir fällt es in letzter Zeit auf, wenn ich die Nachrichten lese, wie häufig es in letzter Zeit Politiker gibt oder Personen des öffentlichen Lebens, die irgendwie eine, sage ich mal, polarisierende Aussage machen und dann so massiv unter Druck gesetzt werden von der Öffentlichkeit, dass sie irgendwann gezwungen sind, ihre Aussage zu widerrufen. Ich habe neulich eine E-Mail bekommen und da war ein Bericht über ein christliches Krankenhaus in Deutschland. Und dieses Krankenhaus hatte sich selbst das Leitbild gegeben, wir sind eine christliche Einrichtung und wir handeln nach den Werten der Bibel. Und demzufolge gab es in diesem Krankenhaus auch keine Abtreibungen. Keine Abtreibungen. Und dann hat irgendjemand das an die große Glocke gehangen und hat das quasi in die Öffentlichkeit so getragen, dieses Krankenhaus weigert sich, die Rechte der Frau zu respektieren und die machen keine Abtreibungen. Und dann gab es scheinbar Politiker, einflussreiche Personen, die dann massiv Druck ausgeübt haben auf diese Krankenhausleitung. Und diese Krankenhausleitung hat dann Folgendes gemacht, die haben außerhalb ihres Grundstücks zusätzliche Räume angemietet und externe Ärzte noch mit angestellt, die eigentlich nicht zum Krankenhaus gehören und haben gesagt, okay, wir bleiben das christliche Krankenhaus, wir halten uns nach wie vor an die christlichen Werte, aber wer Abtreibungen möchte, der kann dort gerne hingehen zu diesem Gebäude, das außerhalb von uns angemietet wurde. Wir haben externe Ärzte bestellt, die führen dort eure Abtreibungen durch. Was mich so traurig gemacht hat, dass das möglich gewesen ist, dass die Leute so stark unter Druck gesetzt wurden, dass sie irgendwann nicht mehr die Kraft gefunden haben, zu sagen, nee, wir machen das nicht. Und ich will nicht sagen, dass ich in der Situation anders reagiert hätte. Bestimmt wäre es mir auch durch Mark und Bein gegangen, wenn ich erlebe, wie in den sozialen Medien da so ein Shitstorm gegen mich losgetreten wird und Leute hacken auf mir rum. Vielleicht auch irgendwann aus dem Bekanntenkreis, sag mal, was ist denn da los bei euch im Krankenhaus? Wieso respektiert ihr die Rechte der Leute nicht? Wer weiß, wie ich reagiert hätte. Und in solchen Situationen will ich auf Jesus schauen. Und ich will Jesus vor Augen haben, wie er sich dieser Allgemeinheit entgegengestellt hat und hat gesagt, nein, mein Vater hat gesagt, recht so, mein Junge, weiter. Du machst es richtig, ich bin stolz auf dich, lass dich nicht einschüchtern, du bist genau auf der richtigen Schiene. Und dann will ich auch so reagieren können wie er. Und ich meine, Jesus wohnt in uns. Derselbe Christus, der so stark und kraftvoll ist, der wohnt in uns. Und er gibt uns auch die Macht, zu sagen, nein, ich mache bei dem Spiel nicht mit. So wie Gott, wie es Gott gefällt, so werde ich es machen und nicht anders. Richtig. Es gibt noch eine Situation über Jesus, die wir uns vielleicht ganz zum Ende nochmal anschauen wollen. Wir werden es jetzt nicht explizit alles vorlesen. Das ist in Johannes 18. Das ist unmittelbar vor der Kreuzigung. Da steht Jesus vor dem Hohepriester Kaiaphas oder Kaiphas, heißt er, glaube ich, auch in manchen Übersetzungen, und wird dort verhört. Und ich glaube, sie rücken ihm so richtig auf die Pelle. Also sie versuchen, ihn unter Druck zu setzen. Was ist das für eine Lehre, die du da gelehrt hast? Was sind das für unsinnige Sachen, die du da gepredigt hast? Und Jesus sagt ganz cool und gelassen, frag doch die Leute, die mir zugehört haben. Die werden es dir erzählen, was ich gelehrt habe. Und der Diener des Hohepriesters kommt und haut Jesus einen runter. Und ich finde es ganz interessant zu sehen, wie Jesus auf seine eigene Predigt reagiert. Erinnert euch mal, in der Bergpredigt hatte Jesus gelehrt, wenn dich dein Feind auf die rechte Wange schlägt, so biete ihm auch die linke dar. Ich habe früher ganz oft überlegt, was das eigentlich bedeuten soll. Ich habe früher immer gedacht, damit ist gemeint, okay, ich soll dem Bösen nicht widerstehen, ich soll es einfach mit mir machen lassen, wenn mir jemand was Böses zufügt, ich soll mich nicht wehren oder so. Das ist aber überhaupt nicht damit gemeint. Die einzige Bibelstelle, wo man das überprüfen kann, ist da, wo Jesus selber geschlagen wird. In dieser Situation vor dem hohen Priester Kaiaphas wird Jesus ins Gesicht geschlagen. Und jetzt überlegt mal, hat Jesus gesagt, ey, sorry, du hast nur die halbe Gesichtshälfte erwischt, kannst du hier bitte vielleicht auch nochmal, damit es vollständig ist? Ich mag das nicht, wenn es so asymmetrisch ist. Nein, natürlich nicht. Sondern Jesus hat zu diesem Diener gesagt, wenn ich Unrecht geredet habe, dann beweise, dass es Unrecht war. Wenn ich aber Recht geredet habe, warum schlägst du mich dann? Also Jesus hat diesem Mann nochmal ins Gewissen geredet und hat ihn dazu gebracht, nachzudenken, was er eigentlich tut. Wenn jemand euch, sage ich mal, aus dem Affekt so ins Gesicht schlagen würde, dann ist das oft darum, weil derjenige nicht richtig nachgedacht hat. Der hat einfach sich von seinen Gefühlen überwältigen lassen, ne, und hat im Affekt aus Wut zugelangt. Wenn ihr jetzt aber theoretisch, nur theoretisch, eure linke Wange hinhalten würdet und sagen würdet, hier bitte auch noch, dann würdet ihr denjenigen so ein bisschen zwingen, nochmal nachzudenken, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Verdient der das wirklich, dass ich den noch ein zweites Mal schlage? Versteht ihr, was ich meine? Ihr zwingt euer Gegenüber, sich selber nochmal zu überprüfen, ne? Warum bin ich jetzt eigentlich so ausfällig geworden? Und ich finde das so kraftvoll, so stark, wie Jesus diesen schmalen Grat einhalten kann. Er gibt auf der einen Seite nicht klein bei und sagt, ach ja, du hast schon recht, dass du mich schlägst, das habe ich verdient. Und auf der anderen Seite blustert sich Jesus aber auch nicht auf und sagt, was bildest du dir eigentlich ein, den Sohn Gottes zu schlagen? Sag mal, spinnst du? Sondern Jesus sagt, du hast mich geschlagen, warum eigentlich? Habe ich das wirklich verdient? Zwingt sein Gegenüber nochmal nachzudenken. Ne? Und ich mag einfach diesen Jesus. Ich finde den so sympathisch und so ein wunderbares Vorbild. Und dieses Bild, das will ich mir regelmäßig vor Augen halten. Diesen Jesus, den will ich betrachten. Ne? Weil ich merke, dass mir das Kraft gibt, wenn ich selber unter Druck gerate, kann ich wissen, ich muss auf der einen Seite nicht kuschen, ich darf schon wieder Worte geben, aber ich muss auch nicht auf Teufel komm raus, das letzte Wort haben. Sondern ich weiß, Gott hat gesagt, ich gefalle ihm. Und am Ende wird Gott dafür sorgen, dass ich als Sieger vom Platz gehe und nicht der Loser bin. Ja, genau. 2. Timotheus 1, Vers 7, unser letzter Bibelvers für heute. möchtest. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und dieser Geist, von dem hier die Rede ist, das ist derselbe Geist, mit dem Jesus getauft wurde, was wir uns ganz am Anfang angeschaut haben. Ihr erinnert euch, der Heilige Geist ist auf ihn gekommen und sofort kam die Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, du gefällst mir. Und Gott sagt hier ganz eindeutig, dass wir auch diesen Geist bekommen haben. Nicht einen Geist der Furcht, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Ja, und ich glaube, Jesus hat auch an einer Stelle gesagt, wenn ihr irgendwann mal verfolgt werden solltet und ihr werdet vor Leute geladen, die euch befragen und euch sozusagen herauslocken wollen, dann macht euch keine Sorgen, was ihr in dem Moment sagen sollt, sondern der Heilige Geist wird euch zur selbigen Stunde eingeben, was ihr sagen sollt. Und das finde ich so stark. Also diese innere Kraft, die Jesus gehabt hat, weil sein Vater ihm diesen Vertrauensvorschuss gegeben hat, die möchte ich haben und die wünsche ich uns allen auch.